Ja, diese Woche blicken wir auf etwas ganz, ganz Altes zurück, was es jetzt wieder neu gibt. Die Spannung steigt. Four Seasons. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Und mit mir in der Runde ist heute Mario Thunert.
Ahoi hoi, sage ich mal.
Ahoi hoi, warum? Four Seasons, eine Serie über Hotels oder?
Ach so, weil die sind ja teilweise auch auf dem Schiff. Die sind ja in diesem Waldhaus, in dieser Waldhütte. Und teilweise sind sie dann auf so einem, ja, Katamaran oder so, ich weiß nicht, oder so eine Yacht. Genau, steigen dann ins Wasser und ich muss sagen, das hätte ich momentan auch gerne. Also bei dem Wetter, was wir zurzeit draußen haben, wäre das ein Szenario, in das ich auch im wahrsten Sinne des Wortes momentan eintauchen wollen würde. Also so an der Reling zu sitzen und so die Beine und Füße ins Wasser zu halten, das wäre was, was bei mir auch gerade sehr viel Abhilfe schaffen würde.
Ja, und dann kommt aber ein 200 Kilogramm Wels auf dich zu und dann musst du die Brombach-Cops rufen, die dann mit 5 Schüssen diesen armen kleinen Fisch töten.
Die Brombach-Cops?
Aber ich bin mir sicher, dass die Polizisten...
Nein, ich habe doch immer meine Harpune dabei, das weißt du doch, so. Fabian. Der ist dann ganz schnell einmal hinter den Rücken gegriffen und dann wird er gegrillt zum Abendessen.
Da kannst du aber für die nächste Woche kannst du da grillen. Ich dachte erst, dass die Brombach-Cops, die den dann erschossen haben mit 5 Kugeln, erstmal gesagt haben, Flosse hoch. Irgendwie auch ein bisschen traurig, dass so ein Fisch, der da angesiedelt wurde, am Ende durch ein Festival im und an den See und auf dem See, im See, dazu genötigt wurde, anzugreifen.
Also vielleicht ist irgendwas auf dem Festival mit dem Wels, ne? Ich wusste jetzt gar nicht, dass das eine wirkliche Anspielung an was ist, was wirklich mal passiert ist. Aber irgendwas, wo du es jetzt sagst. Und Brombach, was ist das? Hat das da auch mit zu tun? Weil ja, das sagt man ja so auch gar nicht.
Der Brombachsee, der ist zwischen Würzburg und Nürnberg. So, oder zwischen
Ansbach. Lokalkolorit, den du mir hier lehrst, den ich natürlich nicht habe, weil ich zwar mal in München war für eine gewisse Zeit, aber mich sonst in Bayern tatsächlich auch nicht richtig auskenne. Aber du hast recht, das war mal irgendwann in einem Sommerloch. In irgendeinem Sommer wurde das mal groß berichtet mit diesem Wels.
Ja, diesen Sommer. Das war jetzt...
Diesen Sommer?
Ach, das war letzte Woche.
Okay, ja, guck, habe ich gar nicht mitbekommen.
Oh, südlich sogar von Nürnberg. Bei Gunzenhausen, da kannst du auch schön mit dem Zug hinfahren. Das ist auch unterhalb von.
Und was ist jetzt mit dem Wels passiert? Die wichtigste Frage ist natürlich, hat der Wels überlebt?
Nein, der wurde mit fünf Kugeln wurde der tatsächlich erschossen.
Mit 5 Kugeln, das ist ja fast eine Übertötung. Hat da jemand einen Hass auf Wälze? Oder muss ich da an Wälzen abreagieren?
Ja, die große Brombach-Polizei.
Ach, Mann, du, ey. Ich meine, das hätte man ja auch irgendwie so ein bisschen... vielleicht humaner machen können, oder? Ich meine, vielleicht hätten ein oder zwei Schüsse gereicht. Oder hätte man irgendwie den Wels anders ködern können, dass der...
Ja, es ist halt auch gerade irgendwie Brutzeit.
Ja.
Also wir wollen immer Mensch und Tier zusammen. Und wenn es dann darum geht, ist das dann auch wieder ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist eigentlich, muss man so sagen, einfach schade.
Ja, eigentlich schon, ja. Es war ja, ich weiß nicht, wo war das? In Leipzig oder irgendwo in Ostdeutschland war doch letztens auch wieder irgendwas, wo ein Wolf oder so gesichtet wurde oder da war auch wieder, das haben Menschen ja dann auch immer wieder. So diese Angst vor dem großen Wolf. Ich glaube, das sind dann auch so Leute, die früher irgendwie noch so ein Märchentrauma irgendwie bei Rotkäppchen oder so.
Ja, oder generell vielleicht auch.
Schleichen sich diese Volksmythen weiter ein.
So ein leichtes Putin-Trauma auch, dass man dann vielleicht.
Ach so.
Wie wir das immer so haben: Ah, es ist Krieg, aber lasst uns doch einfach nicht über die wichtigen Dinge reden, sondern immer so Debattendiskussionen. Okay. Irgendwie Israel greift Iran an. Und wir echauffieren uns 2 Tage in der Presse nur über das Wort Drecksarbeit, statt eigentlich über die richtigen Themen zu reden.
Ja, das ist natürlich psychologische Verdrängung dann vielleicht. Naja, das könnte man psychologisch nochmal vertiefen. Ja, vielleicht lädst du nächste Woche einfach Leon Winscheid ein. Der kann dir das wahrscheinlich entdechiffrieren. Also der kann dir das dann nochmal analysieren, was das seelisch für Gründe hat.
Ja.
Solche Sachen. THX-Spezial mit Leon Winscheid. Nächste Woche, freut euch da drauf.
Ja. Vielleicht kann man das auch einfach anders machen, denn man kann fliehen mit der Serie bei Netflix The Four Seasons, die wiederum basiert, ich habe den Film nie gesehen, auf dem gleichnamigen Film, der von dem Schauspieler Alan Alda auch gedreht wurde. Ich weiß gar nicht, ob er auch das Drehbuch dazu geschrieben hat, aber er taucht zumindest mal, er taucht im Film in der ersten Folge auch mal kurz auf. Und ich muss sagen, die Serie hat mir so gut gefallen, ich habe genau 1 Monat gebraucht, die anzugucken.
Wow, also du konntest dich gar nicht mehr losreißen von der ganzen Geschichte.
Genau.
Ja, und hast dann praktisch die ganzen Folgen so aufgesplittet, dass du jeden Tag nur 5 Minuten geguckt hast, weil du es nicht ertragen hättest können, wenn es schon zu Ende gewesen wäre. Wobei, zu deiner Erleichterung, kann man ja jetzt die frohe Kunde teilen, dass die 2. Staffel kommt. Wobei mich das fast ein bisschen verwundert hat.
Oh nein, die muss ich ja schon wieder testen.
Was? Die 2. Staffel dann?
Ja.
Ja, es ist noch nicht vorbei. Und ich habe mich das auch ein bisschen gewundert, weil das ist ja, ich hatte eigentlich gedacht, das ist eine abgeschlossene Miniserie, weil du hast ja gesagt, es ist auf diesen 80er-Jahre-Film, glaube ich, ist es aufgebaut oder basiert das. Und ich glaube, der Film ist ja dann auch in sich abgeschlossen, logischerweise. Und gut, es gibt diesen Cliffhanger jetzt, sagen wir noch nicht, aus was genau der Cliffhanger besteht. Also es wurde erzählerisch die Möglichkeit gebaut, daran anzuschließen. Und wahrscheinlich werden sie das auch genauso tun. Aber theoretisch hätte man die Serie auch so als abgeschlossene Miniserie belassen können. Und ich sag mal so, ob ich mir jetzt, wenn wir dann keinen Podcast vielleicht mehr dazu machen, weiß ich nicht, ob ich mir die 2. Staffel anschauen werde, weil, können wir schon mal so sagen, ich jetzt so nicht so überzeugt wäre, dass ich das als Must-See-TV sehe. Und
ich muss ja mal eins dazu sagen, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, das Ganze ist keine Dramedy, es wurde als Komödie gepitcht. Ich fand es nicht lustig.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dann nochmal vom Genre her neu ausjustiert wurde, aber ja, genau, es wurde als Comedy-Drama, ne? Könnte man vielleicht sagen, Comedy-Dramedy.
Als Komödie. Es wurde als Komödie gepitcht. Und wenn ich Tina Fey
ja, wie es gepitcht Steve, wurde, deswegen frage ich ja.
Wenn ich die drei und Steve Carell als Hauptdarsteller habe, dann gehe ich davon aus, dass das lustig werden könnte. Und das war dann ja nochmal, wenn man jetzt sich das mal anguckt, es war am Ende noch nicht mal eine Tragikomödie.
Und ich würde sagen, also es war jetzt für mich nicht komplett unlustig. Für mich gab es schon so ein paar Passagen, die ganz amüsant waren. Ich erinnere zum Beispiel an diese Stelle, wo die Figur von Steve Carell, wie heißt der in der Serie? Kurz gucken. Nick, genau, wo die, also ich sag jetzt schon mal vorab, ne? Wir werden heute eine inhaltliche Analyse machen. Wir sind ja auch so ein bisschen Analyse-Podcast. Das heißt, es wird schwierig sein, ohne Spoiler zu arbeiten. Das heißt,
Darf ich generell auch mal was zum Thema Spoiler sagen? Also bitte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Film testen, in dem irgendwie darum geht, dass eine Frau irgendwie ihren Mann verliert in den ersten 10 Minuten, dann ist das kein Spoiler. Da müssen die Leute durch. Also irgendwo müssen sie
gespoilert werden. Ja, das ist schon ein Spoiler, aber die Frage ist, die grundsätzliche Frage ist halt, das müssen Leute dann für sich entscheiden, ob sie sozusagen, bevor sie das selber gucken, die Podcast-Folge hören oder den umgekehrten Weg wählen vielleicht, eben, dass sie das erst gucken und dann die Podcast-Analyse nochmal. Das ist natürlich, ist es eine Gratwanderung, ja. Okay, wir können versuchen, also wir werden heute nicht um Spoiler herumkommen, aber manchmal können wir vielleicht versuchen, nicht ganz so detailliert von der Story zu werden, wie vielleicht jetzt. Okay, dann könnte ich die Kurve insofern nochmal kratzen. Es gibt eine Szene, wo Nick und Freunde eben im Wasser sind und die machen so Paddling. Wie heißt das? Da gibt es so einen bestimmten Ausdruck für. Auf jeden Fall stehst du auf einem Art Surfbrett
und
ja, paddeln, aber halt im Stehen, ne? Standing Paddling oder was weiß ich.
Irgendwie sowas,
auf jeden Fall, da ist dann irgendwie so ein Felshang, der ist bekannt von Instagram. Und Nick, also Steve Carell, sieht dann diesen Hang, schwimmt dann dahin, weil er unbedingt, diesen heiligen Berg von Instagram erklimmen will. Und dann steht er da und posiert irgendwie, spannt seinen Bizeps an und dann merkt er aber, dass er auf Seeigeln steht. Und dann bluten natürlich seine Füße und er muss irgendwie diesen Schmerz aushalten und er muss dann ins Krankenhaus gebracht werden. Und das war dann schon, das fand ich ganz amüsant. Also es gibt so kleine, feine Szenen, die ganz schön sind, schön angelegt sind, aber insgesamt muss ich auch sagen, dass viel Lauwarmes dabei ist und dass so viele Sachen einfach auch so ein bisschen sehr klischee-mäßig sind und wo du sagst, das hast du häufig schon mal gesehen. Also zum Beispiel, dass der eine dann sich nackt auszieht und dann wird irgendwie sein Pimmel irgendwie, wie die eine sieht seinen nackten Pimmel und er schämt sich dann dafür, solche Geschichten, und das ist dann doch alles schon irgendwie so ein bisschen sehr lauwarm und teilweise ein bisschen sehr lame, weil das war halt oft schon irgendwo gesehen, ne? Also
ja, also es geht halt erstens mal, hast du jetzt eine super geile Überleitung vom Wels zum Seeigel gebaut. Und wie du jetzt schon sagst, sie sind in der zweiten Season, also ich glaube im Frühjahr oder im Sommer, machen sie eine Reise in so ein Öko-Hotel, wo halt jeder halt auch nur in so einem Zelt lebt und es halt nur so eine große gemeinsame Dusche gibt. Und dann steht halt irgendwie der Ehemann von Will Forte war das, als Jack und Tina Fey sind eben zusammen Jack, verheiratet. Ja. Und Will Forte steht halt unter der Dusche und macht sich halt auch in seinem Teambereich sauber. Und dann kommt eben eine junge Frau, dazu gleich mehr, die das sieht. Und dann macht sich eben Jack so ein bisschen ins Hemd, wo man sich so denkt, Alter, das ist ein Öko-Hotel. Ja, ist doch scheißegal. Ihr hockt sowieso noch mehr aufeinander. Und das sind so ein paar Punkte, wo man sich so denkt,
ja, aber ich sag das mal so, ist auch das mit dem Penis. Also zum Beispiel, das ist halt auch so eine alte Geschichte von Seinfeld. Ich weiß nicht, hatten wir ja vor einer Zeit Seinfeld, da gibt es auch diese eine Folge, wo die dann auch so in so einer Art Wochenendhaus sind an der Küste. Und dann will sich George irgendwie eine Badehose anziehen und die Frau kommt gerade aus dem Wasser oder will sich die ausziehen. Und die eine Frau, mit der Jerry da ist, die sieht ihn dann nackt und dann natürlich neurotisch, wie George ist, dreht er dann komplett durch und sagt, er ist eigentlich nicht so klein, ne? Weil ich komme gerade aus dem Wasser, so nach dem Motto. Ich fand das damals bei Seinfeld amüsant, weil es natürlich nochmal total ins Überzeichnete und Absurde geführt wurde, so dass es dann schon wieder witzig war. Aber bei The Four Seasons, muss ich sagen, habe ich so das Problem, dass das teilweise nicht so ganz Fisch und nicht Fleisch ist. Also wie du schon sagst, die versuchen dann so Sitcom-Elemente da reinzubringen, aber nehmen sich dabei dann doch irgendwie noch ziemlich ernst. Also überziehen das dann doch noch nicht so ganz ins Überzeichnete. Um dieses dramatische Momentum letztendlich dann auch nicht ganz zu verlieren. Und ich finde halt so dieser Balanceakt und diese Mischung, finde ich, die gelingt der Serie nicht ganz. Und deswegen kommen halt teilweise so Momente, wo die halt so einen Crasher-Humor fahren wollen. Und oft zündet der oder greift der halt nicht so ganz, weil das dann nicht überspitzt genug ist. Und es dann halt so eine wachsweiche Variante dann irgendwie so ein bisschen ist. Also ich finde, es ist teilweise ziemlich durchschnittlich.
Das ist sogar noch mehr als durchschnittlich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich passiert in den 8 Folgen so gut wie gar nichts. Ich verstehe auch nicht, warum man...
es passiert schon einiges, aber die Frage ist...
aber in 8 Stunden oder in 4,5 Stunden, ob da nicht ein 90-minütiger Film gereicht hätte. Also
das ist wiederum die Frage,
Also du siehst schon eigentlich eine der ersten Szenen mit Nick und Anne, wie sie immer noch mit Kate und Jack, wie sie halt eben da losfahren zum ersten Wochenendausflug, und du weißt ganz genau. Schon, glaube ich, in der 3. Folge oder in der 2. Folge, da reden sie mal ein bisschen über das Thema Alkohol, weil sie dann doch relativ viel Alkohol trinken. Und dann kann man ja soweit mal spoilern, dann trinken sie mal ein bisschen weniger Alkohol, bis gar kein Alkohol, und dann kriegen sie sich ein bisschen in die Wolle. Und dann weißt du schon, da gibt es dann wahrscheinlich noch am Ende der Staffel so einen Twist, ob sie sich am Ende auch noch so ein bisschen anschreien wollen. Genauso wie man dann auch die anderen beiden Darsteller hat, Danny und Claude.
Genau. Die finde ich auch übrigens am gelungensten in der Serie, jetzt schon mal so das vorwegzunehmen. Ich finde die beiden Schauspieler am besten, also das sind ja die Schauspieler, ganz kurz, Marco Calvani, der Claude spielt, und dann ist da noch Coleman Domingo als Danny, sein Ehemann. Also es ist ein schwules Ehepaar. Und die beiden, die finde ich mit Abstand am amüsantesten in der Serie, auch von den Figuren am besten geschrieben, und letztendlich auch die beiden Schauspieler-Performance, die gefallen mir bei den beiden mit Abstand am besten. Und da spannt sich dann ja auch so ein Spannungsfeld auf bei den beiden, ne? Weil der Danny, der ist ja herzkrank und hat eine starke Gefäßverengung und muss sich irgendwie operieren lassen, also einen Stent setzen. Hier haben wir aber schon die Spoiler. Aber will nicht,
weil er halt Angst hat.
Genau.
Und das kann man auch ein bisschen
nachvollziehen. Genau, er hat Angst, und Claude ist halt so ein totaler Hypochonder, ne? Der irgendwie sich extrem viele Sorgen macht und unbedingt will, dass Danny sich operieren lässt, und Danny versucht sich darum zu winden, irgendwie dann nimmt extra Aufträge an, wo er dann arbeiten muss. Ich glaube, der arbeitet irgendwie so in so einer Art Architekturbüro oder sowas, oder als Designer irgendwie sowas, und versucht das eben so vor sich herzuschieben, diese schwierige Operation, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mal so schwierige Operation. Und das finde ich eigentlich für mich, das hält die Serie eigentlich am interessantesten, weil da, finde ich, gelingt es ganz gut, so ein, wie gesagt, so ein Spannungsfeld aufzubauen, wo du dann sagst, wie entwickelt sich so die Ehe zwischen den beiden, löst sich diese Situation wieder auf, weil das ja doch auch was Lebensbedrohliches ist. Und das gefällt mir noch mit am besten. Aber vielleicht sollten wir erstmal überhaupt noch mal grundsätzlich das Szenario umreißen.
Ja, da möchte ich
vielleicht noch mal kurz eingehen. Ja. Also, diese Freundeskonstellation aufgebaut sind, wo die sich so aufhalten und so.
Genau. Die kehren ja dann oder machen dann jeweils drei Pärchen, machen zusammen immer Urlaub.
Genau.
Es passiert dann in der ersten Folge was, und da geht es einfach darum, dass Will einfach zu seinen Freunden beim Ausflug sagt, er will sich von seiner Frau Anne trennen.
Nick, glaube ich, oder?
Ja, Nick.
Also die Figur Nick. Von Steve Carell, Nick, genau.
Will sich von Anne trennen. Und die plant aber jetzt zum 25. Jahrestag nochmal eine, das gibt es glaube ich auch nur in den USA, nochmal ein zusätzliches Eheversprechen. Ich kenne niemanden in Deutschland, der das mal irgendwie machen würde, außer es ist das Fernsehen dabei.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mal eine Zeit lang 4 Hochzeiten und eine Traumreise geguckt. Da gab es mal so 2-3 Paare, die das tatsächlich gemacht haben.
Ja.
Bitte?
Das war eine tolle Sendung.
Das war eine tolle Sendung, ja, wo wir auch gerade, nur mal kurz so off-topic, fand ich auch schade, dass da keine neuen Folgen mehr laufen, aber nur so.
Am Ende lief es halt leider zu schlecht, aber was ich da jetzt noch sagen wollte, ist, da gab es das dann. Aber dass die beiden zusammenleben, dass der eine nicht checkt, dass die andere Frau irgendwie was vorbereitet und dass sie einfach meint, oh, es ist alles so toll, ich mache jetzt nochmal ein Eheversprechen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Könnte man darüber diskutieren, ob es sowas gibt? Manche also Menschen, wenn du, die so verstehen die es sehr gut, das, was sie wirklich denken, zu verheimlichen, ne? Und irgendwie ja, halt dann, eine Maske aufzusetzen.
Aber ich denke, das ist halt dann so wie, also gerade da jetzt bei Nick und Anne, glaube ich das nicht, weil die den ganzen Tag aufeinander gelebt haben. Und wiederum bei Danny und Claude, ja. Kann ich es eher, würde ich es eher sagen, ja. Weil die halt auch mal eine Woche oder zwei Wochen eben mal getrennt waren, weil
Danny ja, das ist eben natürlich schon richtig,
unterwegs ja. war und gearbeitet hat, auch mal mehrere Wochen am Stück irgendwo.
Ja, das ist schon richtig. Ja, kann man darüber diskutieren, ne? Aber ich glaube schon, dass das theoretisch schon.
Theoretisch, aber es wirkt also unglaubwürdig eigentlich in der Serie.
Ja, ich muss ja sowieso sagen, es wird dann sehr schnell, Knall auf Fall wird das dann ins Spiel gebracht. Ne? Also am Anfang sitzen die ja noch dann irgendwie so zusammen am Tisch und essen gemeinsam und du weißt erst gar nicht, auf was so läuft diese Serie jetzt irgendwie hinaus. Was ich auch so ein bisschen komisch fand, weil ich finde, dass die Serie so leichte Probleme hat mit der Bildsprache. Also es ist dann ja so, dass eben genau, was du sagst, dieses Moment, wo er dann sich praktisch scheiden lassen will, er durchbricht damit ja eigentlich so diese Idylle, ne? Also es wird ja auch die ganze Zeit versucht, so eine Idylle aufzubauen, sowohl von dem ganzen Setting, also es ist ein sehr idyllisches Setting mit dieser Hütte da im Wald und mit einem angrenzenden See und alles ist irgendwie toll und die Ehe ist angeblich so harmonisch. Sind schon so lange zusammen und dann gibt es ja diese klassische Musik, die vier Jahreszeiten von Vivaldi, die werden dann ja auch immer als Filmmusik unterspielt, also dass du die ganze Zeit so diese romantische Streichermusik praktisch hast, ne? Und dann kommt halt so dieses Ergebnis, was eigentlich praktisch so diese Idylle dann crasht, indem Nick dann eben offenbart, dass er sich scheiden lassen will und dass eigentlich diese Idylle für ihn, so wie sie von außen angenommen wird, für ihn nicht mehr existiert. Und das ist eigentlich was dann praktisch diese von der Konstellation her die Fallhöhe der Sendung oder der Serie, zumindest der ersten Folgen, eigentlich darstellt. Und ich finde aber, dass diese Fallhöhe dadurch, wie sie aufgebaut wird, sich nicht ganz entfaltet, weil dieses Szenario wird dann doch sehr, es wirkt für mich dann sehr forciert, also es wird dann sehr schlagartig, kommt das dann auf einmal durch und ich finde halt zum Beispiel auch so diese Kamerafahrten, die da eingesetzt wurden, also das ist so sehr langsame, gemächliche Kamerafahrten, die ich eher so in so einer Art Romantikkomödie erwarten würde oder in so einem Pilcher-Film, also so das passt irgendwie für mich nicht ganz zusammen. Also vielleicht wollen sie das irgendwie so praktisch als eine Metaebene bauen, sodass man sagt, das ist so eigentlich ein Widerspruch, also von der Bildsprache ein Widerspruch zu bauen, vom Inhaltlichen her, aber für mich funktioniert das Ganze nicht so richtig, weil für mich wäre es effektiver gewesen von der Fallhöhe, wenn die Bildsprache auch so ein bisschen dynamischer gewesen wäre, mit mehr Schnitten arbeitet, mit mehr Einstellungswechseln, um halt dieses Crashen der Idylle auch stärker energetisch zu transportieren. Also so diese Energie des Crashens, die verkörpert sich für mich nicht so richtig. Und da habe ich ein großes Problem mit der Serie. Also muss ich leider so sagen.
Ja,
und das Problem
ist, dass sie halt dann viele Geschichten eigentlich links liegen lässt. Weil so Kleinigkeiten werden da ja überhaupt nicht erzählt, sondern es wird elendig lang. Zum Beispiel geht es darum, in den ersten zwei Folgen, wer jetzt wie Anne sagt, dass Nick sie verlassen möchte. Und darüber hinaus passiert eigentlich dafür, dass es eine lustige Serie ist, ja sehr, sehr wenig außen herum auch noch.
Ja gut, außen herum passiert nicht so viel, genau. Es ist halt sehr, ich würde sagen, figurengetrieben. Also die Serie ist figurengetrieben. Das heißt, es geht ja eigentlich darum, dass die Figur Nick gespielt von Steve Carell, halt so eine Art Midlife-Crisis durchlebt, könnte man, glaube ich, so sagen. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal eine, Fabian, vielleicht kannst du bestätigen, ob das so ist oder nicht.
Ich hatte jetzt noch keine, aber es ist halt irgendwie krass, dass er einfach so sagt, so mittendrin. Also man will sich ja gar nicht erst trennen oder es neu probieren oder mal zur Therapie gehen. Es heißt einfach nur, ich lass mich gleich scheiden.
Genau. Es ist ja dann auch so, Achtung Spoiler, müssen wir jetzt so sagen, ist halt auch wieder, ich glaube, müssen wir schon auch so klar sagen, was dann passiert, dass es eben so ist, dass er dann auch eine neue Frau kennenlernt, eine jüngere Frau und
eine viel jüngere Frau und dann
eine viel jüngere Frau, die theoretisch seine Tochter sein könnte.
Ja, und das ist auch schon so klischee-mäßig.
Das ist so klischee-mäßig, genau, das war mir dann auch zu klischee-mäßig und das ist ja so, um da nochmal kurz ein stilistisches Element der Serie nochmal rauszustellen, ist ja dann auch so ist, dass eben diese Midlife-Crisis, die bei ihm auf mentaler Ebene sozusagen passiert, auf psychologischer Ebene, dann eben auch praktisch im Äußeren sich durch diese vier Jahreszeiten darstellt, ne? Also es ist ja so, dass die Serie dann immer in vier Abschnitte unterteilt ist. Praktisch, es gibt 8 Folgen. Die ersten 2 Folgen sind der Frühling, die nächsten 2 Folgen sind der Sommer. Dann kommen 2 Folgen Herbst und am Ende gibt es nochmal 2 Folgen Winter. Und diese Jahreszeiten, die sind auch immer sehr ins Bild gesetzt. Ne? Also das fand ich zum Beispiel gelungen, wie es dann auch geschafft wird, wenn dann Herbst ist, dass sie dann auf so einer Bank sitzen vor Bäumen, die irgendwie halt schon so buntes Laub werfen und so. Also so von der Bildsprache sehr, ich würde sagen, atmosphärisch, um halt auch so dieses Metaphorische zu transportieren. Ne? Also so dieses, es ist irgendwie alles im Wechsel. Praktisch Nick, sein Leben durchläuft gerade so mehrere wechselhafte Stadien, wo sehr viel im Umbruch ist. Das zeigt sich dann in den unterschiedlichen Jahreszeiten und das fand ich auf metaphorischer Ebene schön transportiert. Aber wie gesagt, für mich hat die Serie ein bisschen eben Problem mit der Fallhöhe, weil sie für mich zu unentschieden ist, ob sie jetzt wirklich eher Drama sein will oder mehr Comedy. Und manchmal bietet sich halt so diese Comedy an, dann habe ich so das Gefühl, sie haben so versucht, dann eben halt auch noch komisch zu sein und diese und irgendwie dann noch so Punchlines oder so Gaglines in diese Serie hineinzupressen. Und teilweise wirkt das dann schon sehr aufgesetzt irgendwie. Und was du eben genau sagst, kann ich perfekt so unterschreiben. Dann in der zweiten Phase, wo dann Sommer ist und die dann in diesem Zelturlaub sind mit der neuen Freundin, so dann diese ganze Konstellation, was dann praktisch diese Freunde mit der neuen Freundin klarkommen müssen, die so viel jünger ist, das ist halt, finde ich, auch eine Konstellation. Da merkst du schon an, dass die Prämisse der Serie eigentlich aus den 80er Jahren kommt, ne? Weil der Film war, glaube ich, in den 80ern und in den 80ern war das vielleicht ein Narrativ, was irgendwie neues Feld war, aber heutzutage ist sowas, wirkt das halt schon, wie du so schon sagst, ne, sehr klischee-mäßig und deswegen wirkt es teilweise alles so wie, ach ja, hat man eigentlich schon mal gesehen und da werden irgendwie so Sachen ausgehandelt, wo du sagst, ja, das habe ich schon so oft gesehen, so richtig packt es mich nicht, also
Ich kann dir was aus meiner Familie erzählen.
Oh, jetzt kommt's.
Mein Vater hat damals meine Mutter verlassen. Für eine ältere Frau.
Für eine ältere... Plot-Twist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Okay. Genau. Die war 3 Jahre älter als meine Mutter. Ist so... War auch dann was völlig anderes. Also, da hat man sich halt dann irgendwie anders orientiert. Auch in eine andere Stadt eben. Also man ging halt aus der Provinz da ein bisschen raus. So könnte man auch eine Serie aufbauen. Es war eigentlich schon sehr, sehr oberflächlich, muss man auch gestehen. Auch die ganzen Gespräche, es ging auch viel um Sex.
Teilweise,
Ich weiß auch gar nicht, warum man bei Netflix-Serien diese zwanghafte
so auf Sex Sexualisierung... Geht, meinst
du? Ja, es ist so langweilig.
Aber es gibt halt Sex Education und die war halt sehr erfolgreich. Also, naja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde teilweise auch so diese Übersexualisierung in dieser Serie, die dann auch gerade später nochmal, ich glaube, vielleicht können wir uns an dieser Stelle einmal darauf einigen, das absolute Crash-Erlebnis der Serie, wo die dann auch mal einen extremen Wendepunkt erfährt, nicht zu nennen.
Nee, beide nicht.
Also es gibt dann sozusagen ein Wintererlebnis, das sehr einschneidend ist und sehr traumatisierend ist und der Serie dann praktisch nochmal Wendepunkt gibt, das sagen wir jetzt nicht. Genau, aber worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus damit?
Ja, Sex.
Sex, genau, ja. Wo es dann auch dazu kommt, dass Nick eigentlich irgendwie so sehr sexual fixierter Typ dann irgendwie geworden sein soll, wo ich dann auch teilweise das nicht sehr gelungen fand, weil dann geht es darum, dass er auf Bildern irgendwie mit einer Erektion zu sehen ist und so. Das fand ich dann teilweise schon ein bisschen sehr schäbig und ich habe die Figur so auch nicht empfunden. Also da hat man dann schon versucht, so ein bisschen so einen brachialen Humor reinzubringen. Wie gesagt, der das Ganze irgendwie auch so ein bisschen crasht, aber was dann doch sehr auf Kosten der Glaubwürdigkeit des Charakters ging, meiner Meinung nach. Und genau das war dann zum Beispiel auch wieder so Moment, wo für mich so die Mischung einfach nicht ganz gelungen ist. Und
ja, du sagst es. Halt,
das ist halt auch die Mischung auch bei den Figuren, ne? Also wir haben es gesagt, dass die Figuren, die ich gut fand, die ich gut geschrieben fand, waren halt das Ehepaar Danny und Claude und die anderen Figuren, gerade auch Tina Fey, sehr blass teilweise, sehr, es wirkte mir dann teilweise alles so ein bisschen zu brav, zu farblos.
Ja, das ist halt, das ist wahrscheinlich das Problem, das, wenn sie selber halt auch ihre eigene Serie schreibt, dass du im gewissen Alter dich ja auch nicht mehr anders definieren möchtest, genauso wie Nicole Kidman in allem, was sie mitproduziert hat, immer diese typische weiße Frau von der Ostküste spielt.
Ja, ja, und es ist halt so, also ein Punkt, wo der dann praktisch auch nochmal darauf hinausläuft, praktisch auf diese Problematik, die die Serie dann hat, ist im zweiten Teil, also das ist dann praktisch der Sommerteil, wo sie in dem Urlaub sind. Nee, oder ist das schon der Herbst? Ist das der Herbst,
schon der Herbst.
Wo dann, ist dann der Herbst, wo die dann bei der Tochter am College sind?
Genau.
Also die Tochter, die studiert ja, und dann besuchen sie die Tochter zusammen mit der neuen Freundin und genau, die Tochter ist, glaube ich, irgendwie in so einer Art, ich weiß es nicht, studiert sie Theater oder ist sie in der Theater AG?
Ja,
irgendwie
sowas, genau.
Irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall ist es irgendwie so, dass in der Zeit, in der die dann da am College sind, von der Tochter es so sein soll, dass die Tochter eben eine Theateraufführung hat, wo die dann zuschauen. Und Achtung, auch wieder Spoiler, es dann eben so ist, dass die Tochter irgendwie so ein total krudes Stück irgendwie aufführt, wo sie eben so dieses Trauma praktisch der gescheiterten Ehe ihrer Eltern, wo eben der ihr Vater Nick ihre Mutter für eine Jüngere verlassen hat, irgendwie auf eine sehr plakative Art und Weise irgendwie auf der Bühne verhandelt, ne? Also ja. Dann irgendwie so schreit, der Penis will, was der Penis will. Und wo das auch wieder versucht wurde, eigentlich so dieses Szenario zu crashen, was ich teilweise überhaupt nicht lustig fand. Also da muss ich wirklich sagen, da hat die Serie für mich ihren Tiefpunkt erreicht, weil ich fand halt dieses Theaterstück überhaupt nicht lustig. Und ich glaube, das war halt eine Stelle, wo die Serie versucht hat, lustig zu sein. Und aber auf diese plakative Art und Weise, also so eine Art freudsche Inszenierung, das ist halt für mich überhaupt nicht gelungen. Gewesen. Also wie hast du dieses Theaterstück gesehen? Mich hat das extrem, weiß ich nicht.
Ich fand es ganz, ganz seltsam. Ja, aber es war alles irgendwie, ich fand es nicht gut, sorry.
Ja, ja. Ich fand aber, ja, zum Beispiel auch, was mich,
Ja, wir müssen fast schon wieder Schluss machen. Ich habe den nächsten Termin.
Oh. Du hast den nächsten Termin. Okay, ja, vielleicht könnte ich zum Schluss noch sagen, dass, wie gesagt, die Tochter ist halt so auch so war, dass die vorher nicht genug eingeführt wurde. Also es war dann ja so irgendwie, dass das so versucht wurde, das zu bauen, dass das für die Tochter ein schlimmes Erlebnis ist, die Trennung ihrer Eltern. Und sie deswegen auch die Probleme hat mit der neuen Freundin. Und was ich ja finde auch, das ist schon auch eine logische Situation. Und theoretisch erscheint mir das auch sehr plausibel. Und das ist auch was irgendwie einen Konflikt innerhalb so einer Serie darstellt. Das Problem war aber, dass die Tochter vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das heißt, so auch dieser ganze Konflikt, der hat sehr konstruiert gewirkt und ging nicht in die Tiefe. Also das waren alles dann so Sachen, wo, naja.
Man hätte sie in der zweiten Folge auch mal richtig einführen, also im zweiten Quartal
genau,
richtig
einführen können. Im Sommer dann, ja, genau. Vielleicht können wir abschließen. Wir wollen ja eigentlich auch immer irgendwie am Abschluss dann nochmal sagen, geben wir jetzt eine Sehempfehlung oder nicht? Wie sieht's bei dir aus, Fabian? Würdest du eine Empfehlung geben? Würdest du sagen,
also ich finde,
schaut euch die Serie an oder eher nicht?
Schaut euch mal die ersten 20 Minuten an oder die ersten 10 Minuten. Wenn es euch nicht gefällt, macht's aus. Wenn ihr das irgendwie interessant findet, guckt es an. Also es ist jetzt nicht beschissen, aber unseren Geschmack
hat es nicht komplett getroffen. Beschissen? Ja, genau.
Nee, es gibt Leute, die mögen sowas. Also es gibt auch Leute, die finden Comedies gut, in denen es keine Witze gibt. Mein Nerv hat es nicht getroffen.
Ich muss auch sagen, für mich ist es auch nicht so, dass ich sage, boah, das muss man gucken. Mich hat teilweise es dann gewundert, dass es tatsächlich dann doch eine ganze Zeit lang auf Netflix Nummer 1 war im Trending. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, hätte ich eher so gedacht, dass es vielleicht so Richtung Position 4, 5 geht oder so. Also, aber ich muss sagen, man kann die Serie schon gucken. Es ist keine komplette Katastrophe. Ich würde aber gerne Alternative, wir können an dieser Stelle vielleicht mal, hatte ich mir mal vorgenommen, mal wieder eine Sehempfehlung zu geben. Und wenn ich aber sage, wenn ihr Lust habt, theoretisch eine Serie zu gucken, die so ein bisschen in die Richtung geht, würde ich tatsächlich Alternativen vorschlagen, die ich euch eher raten würde zu gucken. Das ist zum einen auf Netflix, auch alles auf Netflix zu finden. Die Patchwork-Familie, das ist eine skandinavische Familie, eine skandinavische Serie, wo es auch darum geht, dass eben Eheprobleme auftauchen und so. Die finde ich sehr gelungen, kann ich euch sehr ans Herz legen. Dann gibt es die Serie Midsommar. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Midsommar?
Die habe ich noch nicht gesehen.
Kann ich dir auch empfehlen. Also das ist praktisch auch ein ähnliches Szenario, wo eben zum Midsommar, ist ja ein Fest in Schweden, glaube ich, die zusammenkommen zum Grillen, sitzen ganz idyllisch im Garten zusammen und dann bricht halt auch so eine Art Ehekrise bricht dann auf. Und das geht schon in eine sehr ähnliche Richtung, auch so von dem ganzen Szenario. Und die finde ich wesentlich gelungener auf Charakterebene. Also die hat bei mir wesentlich mehr gezogen und mich wesentlich besser in diese ganzen Konflikte, die dann auch bei den anderen Paaren alle aufbrechen und so dieses ganze Szenario so unterwandern, funktioniert für mich wesentlich besser. Also wenn ihr sowas gucken wollt, würde ich eigentlich sagen, ist Midsommar die bessere Alternative zu The Four Seasons. Und was ich euch auch sehr ans Herz lesen kann, ist, wo ich übrigens gerne mal mit dir zu sprechen würde im Podcast, Fabian, ist Shared Custody. Das ist auch eine ich bin ja immer ein Fan von so skandinavischen Serien, bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob das jetzt eine skandinavische oder sogar eine spanische Serie ist, auch auf Netflix. Die Serie fand ich sehr gelungen. Okay, dann gucke ich mir die mal an. Im zweiten Teil Shared Custody, wo es dann auch darum geht, dass sich ein Paar trennt und wo es darum geht, wer kriegt das Sorgerecht für das Kind, hat mich dann wirklich richtig in seinen Bann gezogen, gerade in der zweiten Hälfte der Serie dann. Das sind Sachen, die ich euch eher als Must-See-Alternative empfehlen würde, wo ich sage, es geht schon eher in die Richtung Must-See. Zum Abschluss
gut. Alles klar. Jawohl. Dann wünschen wir euch viel Spaß da beim Zugucken und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder.
Jawohl. Kommt noch gut durch die Hitze durch.
Danke, auch für mich. Ciao.
Ja, mach's gut. Ciao.